Ja, die Woche war ziemlich eine Herausforderung, auch für eine Predigt vorzubereiten für heute. Ich konnte manchmal den Kopf gar nicht recht so bei der Sache haben. Und vor allem, wenn ihr jetzt merkt, was eigentlich der Text ist von heute, dass das eigentlich genau die Situation ist, wo es darum geht, wo Menschen vertrieben worden sind, haben müssen flüchten, dann merkt ihr vielleicht auch, warum das so war. Es ist das Elend, dass es Menschen gibt. Dass sie vertrieben werden und ihr Umfeld müssen verlassen. Im Moment reden wir auch in der Ukraine schon von etwa 120'000 Flüchtlingen, die irgendwo unterwegs sind in ein Nachbarland. Und was mich speziell berührt ist, dass arme Länder wie Moldawien oder Rumänien Hotel aufmachen und sagen, ihr dürft kommen. In der Slowakei tut die Regierung der Bevölkerung sagen, für jeden, den ihr aufnehmt von der Ukraine, geben wir euch $200 im Monat. Also merken wir, dann bin ich manchmal ein bisschen beschämt, wie knauserig wir sind gegenüber denen, die Hilfe brauchen. Eine Lage der Vertriebenen ist nie beneidenswert. Wir sehen hier das Flüchtlingslager in der Nähe von Zaatari, Jordanien. Das ist eine Stadt geworden mit zigtausenden Einwohnern. Geflüchtet oft von Aleppo. Menschen, die ihr bekanntes Umfeld verlieren. Menschen, die einfach gehen müssen. Und wenn man sie würde, wenn man sagt, ihr dürft freiwillig jetzt zügeln nach Zaatari in das Camp, ihr kommt dort so ein Bungalow über, ich weiss nicht, ob du wählen würdest. Freiwillig. Menschen verlieren alles. Ich möchte heute darüber reden, was es heisst, dass Gott im Widerstand etwas Neues bauen kann. Wir sind im Jahr 34 nach Christus. Es ist gerade passiert, etwa ein Jahr vorher, dass Jesus gekreuzigt worden ist. Endlich hat man den angeblichen Unruhestifter beseitigt und hat sich jetzt eigentlich eingestellt auf ein Leben, das etwas ruhiger ist. Gleich darauf ab steht der Gekreuzigte, der Tote, der begraben worden ist, wieder auf. Und sagt seinen Nachfolgern, denen, die mit ihm gelebt haben, sagt er, geht jetzt nach Judäa, in Süden, geht im Norden von Jerusalem und geht raus in die ganze Welt und erzählt von dem, dass Gott lebt, dass Christus auferstanden ist, werdet Botschafter von mir. Jemandem, der das nicht gefallen hat, waren natürlich die jüdischen Gelehrten und später auch das Römische Reich. Und man hat gedacht, man muss die eigentlich beseitigen. Und eine unbeschreibliche Verfolgung hat eingesetzt in Jerusalem. Und darum habe ich das so dargestellt mit so ein Zacken. Eine unbeschreibliche Verfolgung hat eingesetzt. Und zwar ist es gerade passiert, nachdem sie gesagt haben, wir müssen ein Exempel statuieren, also da die jüdischen Gelehrten, wir müssen ein Exempel statuieren, dass die Jesus-Fanatiker endlich einmal merken, dass wir es ernst meinen. Und sie bringen den Stephanus, einen von so ein Führer von der Christus, von der Jesus-Bewegung, steinigen sie. Und diese Steinigung ist wie ein Dammbruch. Das heisst, sie geben damit ein Signal, alle, die das wollen, dürfen Christen umbringen, die sie sind. Und damit machen sie eine gute Tat. Einer von diesen Gelehrten, der hier dabei gestanden ist, war der Paulus, Saulus. Und er hat sich richtig gefreut, dass jetzt das passiert ist. Und er hat sich auf den Weg gemacht, die Christen weiter zu verfolgen. Und das heisst, in Apostelgeschichte 8,1, Noch am selben Tag, wo eben der Stephanus umgebracht worden ist, setzte die Verfolgung ein. Und dann war das nicht etwas, das nur 2-3 Tage gegangen ist. Wir wissen, in der Geschichte ist es etwa gegangen bis 300 nach Christus. Erst dann, wo eigentlich die Kirche offizielle Kirche geworden ist auf dem Staat. Das hat einerseits geholfen, dass die Verfolgung einmal aufgehört hat. Aber es hat natürlich andere Probleme mit sich gebracht. Und leider auch später sogar, dass Christen selber zu Verfolger geworden sind. Oder die christliche Religion zu Verfolger geworden sind von solchen, die nicht geglaubt haben. Was ist passiert? Wo die Verfolgung angefangen hat in Jerusalem, heisst es, inzwischen waren die Gläubigen, die wegen der Verfolgung nach dem Tod des Stephanus aus Jerusalem geflohen waren, bis nach Phönizien, Zypern und Antiochien in Syrien gelangt. Und ich habe mal ein bisschen, wenn ich zeige es euch mal auf der Karte, was das bedeutet. Das heisst, Jerusalem, wir haben noch gemerkt, dass sie geflohen sind bis nach Kyrene, also Nordafrika, etwa 1800 Kilometer Luftlinie. Ihr mögt euch vielleicht erinnern, wo Jesus gekreuzigt wurde, hat ein Simon von Kyrene das Kreuz von Jesus gedreht. Scheinbar ist der Simon von Kyrene damals zum Passafest gepilgert, also die 1800-1900 Kilometer nach Jerusalem, macht dort eine Erfahrung mit dem Jesus, wird ein Nachfolger von ihm und geht wahrscheinlich dann zurück auf Kyrene und es entsteht dort auch eine Kirche. Aber die Leute sind geflohen, ja, zuerst einmal in den Süden, nach Judäa, dann in den Norden, nach Samaria, dann nach Phönizien, dann nach Zypern, auf die Inseln, und nach Antiochia, das ist etwa 700 Kilometer. Also hat sie sich verstreut in dieser Gegend. Eine Zwischenbemerkung. Wo Jesus auferstanden ist, hat er seine Nachfolger zusammengenommen und gesagt, hört jetzt geht nach Judäa, geht nach Samaria und geht bis ans Ende der Welt und verkündigt, dass Gott lebt. Schon nur wenige Monate später ist die Kirche in Jerusalem, hätte das vergessen. Dass die da eigentlich einen Auftrag bekommen hätten. Dass sie in den Süden und in den Norden sollten und noch viel weiter. Die haben das schon irgendwie vergessen. Und warum auch? Sie haben es gut gehabt. Die Kirche in Jerusalem ist gewachsen. Es hat geheißen, es sind täglich Menschen dazugekommen. Ja, warum sollen wir da weg, wenn es einem so gut geht? Warum sollen wir da in Jerusalem eine sogenannte Missionsstrategie entwickeln, um die ganze Welt mit dem Evangelium zu erreichen? Ja, wie kommt denn das Evangelium von Gott in die ganze Welt? Und Gott, ich muss fast so sagen, lässt es geschehen, dass eine Verfolgung in Gang kommt, die Christen vertrieben werden aus ihrem schönen, gemütlichen Jerusalem und in alle Himmelsrichtungen, wirklich in alle Welt, müssen fliehen zur damaligen Welt. Und ein Ort, der ganz bekannt worden ist, ist der Ort im Norden. Das ist Antiochia. Ist damals, zu der damaligen Zeit, die drittgrößte Stadt der Welt. Übrigens, gerade hier nebenzu ist Aleppo, Syrien. Wo wieder vor Jahren ja wieder einfach eine tragische Flüchtlingswelle losgebrochen ist, über die Kurdengebiet. Scheinbar kommt der Ort nie richtig zur Ruhe. Also, das Antiochia wird wirklich zum interkulturellen Sammelbecken von Menschen aus allen Kulturen, aus aller Welt, könnte man sagen. Wirklich aus aller Welt. Man sagt heute, dass wahrscheinlich die Christenheit im Irak, was ist da hinten, in dieser Gegend, wahrscheinlich am meisten wächst. Ist jetzt in diesen 2 Jahren von der Pandemie sind unzählige von Online-Killen entstanden. Gell? Wir haben alle gehofft, endlich hört das auf, dann können wir wieder zusammenkommen. Das ist doch nichts hier am Bildschirm. Das war ihre Chance, gewesen, an Ort herzukommen, wo sie sonst nicht herkommen können. Unter dieser Verfolgung, unter diesem Regime. Und gerade diese Woche habe ich gelesen vom Leiter von, Open Doors, einer Organisation, die dort arbeitet. Man hat den Eindruck, dass die Christen im Irak geradezu begierig sind, in den Landsleuten das Evangelium von Jesus zu sagen. Für uns fast ein bisschen unverständlich, in unserem beschützten Umfeld, in unserem guten Umfeld, dass das möglich ist. Und so werden die Menschen, die an Jesus glauben, damals unfreiwillig, wirklich gezwungen, sich auf den Weg zu machen. Und mitten in dem Chaos von dieser Flüchtlingswelle kommen die dort zusammen aus allen Himmelsrichtungen, auch Christen, und gründen hier eine Kirche. Wenn wir würden sagen, jetzt haben wir doch zuerst etwas mit etwas anderem zu tun. Aber sie haben sich auch dort, trotz Not und trotzdem alles haben sie müssen verlassen, ihr Zuhause, Christus im Herz haben scheinbar mitgenommen und gesagt, das ist noch das Einzige, wo uns bleibt. Und dort entsteht die Kirche. Und sie erzählen von dem Christus, und die Kirche wächst. Und wie ich gesagt habe, die Verfolgung hat Christen wirklich buchstäblich auf der damaligen bekannten Welt verteilt. Die Absicht, die man wollte, sie zu eliminieren, sie auszurotten, hat dazu geführt, dass überall da so Keimzellen vom Evangelium, von der Hoffnung von Christus entstanden sind und gewachsen sind. Ich möchte euch drei Beobachtungen sagen, die hier fest wichtig sind. Die erste Beobachtung ist, Gott ändert böse Absichten zum Guten. Also die bösen Absichten von diesen Verfolgern ändert Gott zum Guten. Die zweite Beobachtung ist, aus Vertriebenen wird Antriebene von Christus. So das Wortspiel, oder? Aus Vertriebenen wird Leute, die antrieben sind von Christus. Und die dritte Beobachtung ist, dass durch die Verfolgung in Antiochien, und ich komme noch einmal zurück auf die Karte, dass durch die Verfolgung in Antiochien eine Kirche entsteht, wo wahrscheinlich mehr eine Frucht sind davon. Weil von da aus ist die erste Missionsreise vom Apostel Paulus ausgegangen. Nicht von Jerusalem. Er war da und ist von da ausgesendet worden. Und von da aus hat sich die Botschaft vom Evangelium ausbreitet in die ganze Welt. Ausgelöst durch eine Katastrophe und durch ein Chaos in Jerusalem. Zweiter Gedanke, den ich euch sagen möchte, zu diesem Thema. Ich habe gerade die Woche, wie das Gott kann, aus Chaos etwas Gutes machen kann, können wir ja manchmal fast nicht verstehen. Ein Kollege, der auch Pastor ist, in der Schweiz, schreibt mir die Woche und sagt, in diesen Tagen drängen sich Erinnerungen meiner Familie väterlicherseits wieder voll ins Bewusstsein. Als deutsche Auswanderer auf Einladung des Zaren ließen sich meine Vorfahren aus dem Schwarzwald im zeitweise autonomen Bessarabien, also heute Moldawien und Ukraine, nieder und betrieben Ackerbau in einem der fruchtbarsten Gebiete Europas. Nach 150 Jahren friedlicher Koexistenz mit Rumänien, Ukrainen, Russen, Gagausen, Bulgaren, Juden, endete das koloniale Leben 1940 abrupt, wir wissen, der Zweite Weltkrieg, durch den Einmarsch russischer Soldaten. Tragik, he? Doch etwas wiederholt. Die Deutschen wurden umgesiedelt ins heutige Polen, auch meine Ursprungsfamilie väterlicherseits. Diese Zwischenheimat verloren sie 4 Jahre später. Sie sind vertrieben worden durch die russische Invasion Richtung Deutschland. Mein Großvater wurde von der deutschen Wehrmacht zwangsmobilisiert und auf die Krim geschickt, wo er laut der Berichte von Kameraden von einer russischen Granate getötet wurde. Dutzende Male hat meine Großmutter und Enkel die dramatische Fluchtgeschichten erzählt. Krieg hat in unserer Familie großen Schmerz und tiefe Narben hinterlassen. Durch diese Not, in der sie nach der Nachricht des Todes ihres Mannes mit ihren Kindern einen kollektiven Selbstmord machen wollte, fand meine Großmutter glücklicherweise zum persönlichen Glauben an Jesus. In der Folge wurde ihre Familie zu einer Keimzelle des Reiches Gottes. So sind mittlerweile in dritter Generation 6 Pastoren und Missionare hervorgebracht, dazu vielen ehrenamtliche Mitarbeiter in Kirche und Mission. Ich habe Gott aus dem Chaos, aus Widerstand, Neues schaffen. Die Geschichte sagt es. Aber vielleicht hat die Geschichte auch eine ganz persönliche Note für dich. Du bist nicht vertrieben, bist nicht Flüchtling. Aber gell, es gibt Situationen im Leben, die treiben dich weg von dort, wo du gern bist. Aus Beziehungen, aus dem Beruf. Deine Krankheit, die treibt dich irgendwo her, wo du gar nicht her willst. Aus einem Ort weg, wo dir lieb geworden ist. Du wünschst dir Gesundheit zurück, du wünschst dir Beziehung zurück, du wünschst dir den Beruf zurück. Du wünschst dir alles zurück, aber es geht nicht mehr. Du bist vertrieben worden. Und du kennst vielleicht so die persönliche Situation, wo dich krank macht, wo dich hoffnungslos macht. Und wir möchten am liebsten zurück in die gute alte Zeit. Gell, manchmal ist auch ein bisschen mit Nostalgie verbunden und ein bisschen mit fast ein bisschen blauäugig, oder? Früher war alles besser gewesen. Ich glaube das nicht. Aber könnte es sein, und vielleicht sagt uns das die heutige Geschichte auch dir ganz persönlich, könnte es sein, dass ich muss lernen, an dem Ort vor der Vertreibung leben. Dass du in deinem ganz persönlichen Antiochien, wo du nicht hast herren wollen, dass wir dort lernen müssen, leben. Mit Gott lernen leben. Ich finde es mutig, dass unsere Geschichte sagt, dass sogar hier in Antiochien, also im Bild gesprochen, gell, von dir, dein Antiochien, ich weiß nicht, wie das heisst, etwas Neues könnte werden. Und darum werde ich dich fragen, wo ist aktuell dein Antiochien? Wo ist das? Wo ist der Ort, wo du her vertrieben worden bist? Wo Tränen auslöst? Wo Schmerz ist? Wo Hoffnungslosigkeit du empfindest? Wo ist das? Und das andere ist, und das ist wie ein prophetisches Wort, das hineingesprochen wird, die heute, der heutige Abschnitt sagt, dass der Ort, dein Ort von der Vertreibung, wird zum Ort, wo Neues entsteht, wo noch schöner ist. Weil Gott dahinter steht. Noch ein weiterer Gedanke. Es heisst noch in dieser Geschichte, der Herr wirkte mächtig durch sie, also durch die Leute, die da sind. Und so wandten sich ihm viele Menschen zu und glaubten an ihn. Und als die Gemeinde in Jerusalem davon erfuhr, schickten sie Barnabas nach Antiochia. Der kam in die Stadt und erkannte voller Freude, was Gott in seiner Gnade getan hatte. Barnabas ermutigte die Gläubigen fest und entschlossen, ihrem Glauben an den Herrn zu bleiben. Er war ein vorbildlicher Mann, erfüllt vom Heiligen Geist und stark im Glauben. Und so begannen damals viele Menschen, Jesus, dem Herrn, zu vertrauen. Also, schöner kann man es doch nicht schreiben, oder? Da kommt der, was beschrieben worden ist, was da in dem Antiochien entstanden ist, Menschen sind zum Glauben gekommen, Kirchen ist entstanden, ein Herz und eine Seele. Und dann habe ich mir überlegt, warum muss denn der Barnabas dorthin, wenn die ein Herz und eine Seele sind? Warum muss denn der von Jerusalem das tun? Und da merken wir vielleicht schon, und ich sage kurz etwas, in dem gleichen Text heisst es, dass die jüdischen Flüchtlinge in Antiochien, dass die jüdischen Flüchtlinge, die zu Jesus und dem Glauben gefunden haben, die haben sich gesagt, nein, der Glaube an Jesus gehört allein den Juden. Und die haben einfach die Griechen, die Heidnischen links liegen lassen. Zum Glück sind von Zypern und von Phönizien, wo ich euch vorhin gesagt habe, von Nordafrika und von Kyrene, Heidenchristen gekommen nach Antiochien, die auch fliehen mussten, und haben den anderen, nicht den jüdischen Gläubigen, sondern den Heiden, Ihr seid alles Heiden, also ursprünglich. Wir alle. Und haben denen auch von Jesus erzählt. Was ist denn die Spannung? Ja, vielleicht können wir schon ein bisschen nachvollziehen. Gell? Wir sagen, ja, Jesus ist doch die Mitte. Jesus ist ihr Zentrum. Und das stimmt auch. Und ich habe das mir mal so ein bisschen überlegt, das könnte vielleicht so ausgesehen, oder? Da entsteht der Kirche. Es ist da so. Da entsteht der Kirche. Da sammeln sich Menschen drinnen. Die kommen dazu. Von überall, die sind draußen. Bla. Da hat es überall Leute, die da dann zum Glauben finden. Die sind aber immer noch dafür. Und die erkennen jetzt, dass sie Jesus Christus brauchen. Und darum schreibe ich da mal her, Jesus Christus. Hä? Jesus Christus, also Jesus und Christus. Er hat ihnen geholfen, da reinzufinden, dass sie jetzt da sind. Inzwischen gehören da einige dazu. Und vielleicht zeichne ich da noch Grüne rein. Die einen sind ja Heidenchristen gewesen. Und die anderen sind jüdische Christen gewesen. Ja, genau. Und dort drin ist der Konflikt entstanden. Plötzlich haben die jüdischen Christen, die vom jüdischen Glauben zu Christus gefunden haben, gesagt: Ja, aber das entspricht, was wir hier machen, nicht im Tora, im jüdischen Gesetz. Und die haben dann gesagt: Jüdisches, also die vom Heidentum zum Glauben gekommen sind, sehr ungöttlich prägt, sage ich jetzt einmal, haben gesagt: Was, Tora? Das kratzt uns nicht. Uns ist allein Christus. Und die Judenchristen haben gesagt, nein, nein, schon Christus, aber das Gesetz ist auch wichtig. Merken wir etwas, gell? Jetzt sagen wir, was ist eigentlich ihr Problem? Ja, was ist manchmal unser Problem? Wir sagen, jawohl, Christus ist der, der uns verbindet, Christus allein, da treffen wir uns. Und plötzlich kommt das grosse Aber. Ja, aber es ist schon noch wichtig, wie man die Bibelstelle versteht. Aber es ist schon noch wichtig, wie man sich anlegt. Und so wieder plötzlich ist nicht mehr ganz Christus in der Mitte. Und das Gleiche, was uns vorhin zusammengebracht hat, nämlich Christus, jetzt mache ich hier einen Pfeil nach Hause und schreibe hier etwas her. Ich schreibe hier her, ich. Ist fast gleich, hä? Fast gleich. Nur heisst das Ich, heisst Ego und da heisst Jesus Christus. Gellet? Plötzlich treibt uns meine Interpretation von der Tora im Judentum, meine Interpretation von der Bibel, treibt uns plötzlich wieder voneinander weg. Das, was uns vorher verbunden hat. Kennt ihr das? Ich bin seit 35 Jahren im Geschäft. Also, als Pastor. Viele Gespräche geführt. Viele Konflikte. Theologische Diskussionen. Die haben sich nicht um Christus gedreht. Die haben sich gedreht, ja, kann man das so sehen oder so? Und dann habe ich, wenn ich dann manchmal gesagt habe, man kann es so oder so sehen. Ja, du bist nicht mehr ganz klar biblisch. Du bist nicht ganz klar. Es gibt eigentlich nur eine Antwort. Die Bibel ist klar. So klar, wie ich es sehe. Nicht du, ich. Ich, oder? Wie ich es sehe. Stell dir mal vor, wenn Christus den bunten Haufen zusammenhaltet, mit deiner sturen Meinung und mit deiner auch, und mit deiner auch, warum halten wir es nicht aus? Warum halten wir es nicht aus? Warum wollen wir manchmal biblischer sein als Bibel? Als Christus meine ich? Gell, da reisst etwas. Es liegt eben nicht an Christus. Es liegt auch nicht am Wort von Gott. Es liegt an meiner Interpretation. An meiner Auslegung. Die Woche habe ich eine lustige Anekdote gelesen. Es gibt zwei Theologen in Deutschland, die sind ein bisschen umstritten. Aber Geschichte finde ich trotzdem gut. Das ist der Bultmann und Thielhaas. Und der Thielhaas hat den Bultmann besucht und sie hatten den ganzen Tag eine Diskussion gehabt. Und der Bultmann war ganz müde gewesen, am Abend, gesagt, er müsse liegen. Und der Thielhaas, der andere Theologe, hat gesagt, ja, er könne noch nicht, er müsse noch ein bisschen Ausgang. Und der Bultmann hat ihm einen Schlüssel gegeben, dass er dann rein kann, wenn er zurückkommt. Und scheinbar hat der Tilhase ein bisschen tief ins Glas geschaut, als er auswärts war, und ist ein bisschen angeheitert heimgekommen. Und hat den Schlüssel rein und wollte Licht machen und drückt auf die Glocke statt aufs Licht. Dann geht oben das Licht an, der Bultmann kommt raus und sagt, typisch Theologie. Wir wollen Licht machen und machen Lärm. Gellet? Wir wollen manchmal jemandem erklären, wie es ist. Erhellen sie und machen Lärm. Weil wir eben auch anders sehen können. Gellet? Das Zusammenfinden ist eigentlich immer einfach. Das Zusammenfinden in einer Kirche ist einfach. Das Zusammenbleiben in einer Kirche, das ist die Herausforderung. Weil es wird immer irgendjemand geben, immer, wo ein bisschen, ich mache hier so einen roten Kopf, ein Hitzkopf ist, wo eben weiss, wie es ist. Und plötzlich scharrt er Menschen um sich. Und in der Regel geschieht nicht wegen Christus-Trennung, sondern wegen irgendwelchen Auseinandersetzungen in theologischen Fragen. Gell, weil wir es manchmal lieben, die weiss nicht, wie es dir geht. Gell, du liebst es auch vielleicht. Bist du vielleicht so jemand, du liebst es entweder oder. Soll ich dir etwas sagen? Weißt du, was ich glaube? Die Bibel ist nicht entweder oder. Es ist eigentlich klar. Aber nicht so klar, wie du meinst, aufgrund von deiner Meinung. Sondern aufgrund von dem, wie es Gott sieht. Aber weißt du es denn, wie es Gott genau sieht? Weg mit der Interpretation. Und diese Spannung gilt es auszuhalten. Das ist manchmal gar nicht so schlimm, also einfach. Und jetzt kommen wir zurück zu Antiochien. Wir sind in Antiochien. Da ist der bunte Haufen zusammengekommen von Jüdischgläubigen, die gesagt haben, nur wir. Und jetzt kommen noch die Griechen dazu, also die, die so ein bisschen ungöttlich prägt sind. Und Spannungen entstehen. Und jetzt ist Jerusalem, sieht das, und schickt den Barnabas, der ist schon mal begegnet, das heisst, der ist Sohn vom Trost, einer, der kann vermitteln kann, der Verständnis kann, der mit vielen Leuten gut kann reden scheinbar. Und dann schicken sie da hin. Und dann heisst es in unserem Abschnitt, wo er dorthin kommt, gell, hat er gesehen, was ist das für ein problematischer Haufen? Nein, das hat er nicht gesehen. Er hat gesagt, er hat sich gefreut, er erkannte volle Freude, was Gott in seiner Gnade getan hat. Das heisst, der ist nicht problemorientiert auf Antiochien gekommen. Obwohl er wegen dem dorthin geschickt worden ist. Darf ich dir mal eine Frage stellen? Wie siehst du deine Kirche hier? Oh, ist das für einen schwierigen Haufen. Oder siehst du, ich freue mich für jeden, der da ist. Scheinbar hat Gott mit jedem von euch eine Geschichte, dass der da ist. Kannst du dich an dem freuen? Oder halten wir am Defizit auf, wo noch nicht ist? Was werden wir mal im Himmel zueinander sagen? Warum bin ich nur so stur gewesen? Warum habe ich mich mit meiner Meinung alle anderen ausgrenzt? Und du, Christus, hast sie eingrenzt. Also der sieht das und freut sich, was da passiert ist. Und dann nimmt er die Arbeit auf, den Barnabas. So stelle ich es mir vor, wenn es dort heisst. Weil heisst es, er heige die Leute. Viele Übersetzungen schreiben, er heige. Was hat er gemacht? Er hat sie ermahnt. Was denkt ihr, wenn das Wort kommt, er hat sie ermahnt? So, jetzt sage ich euch einmal, was durchgeht. Du, das ist dein Problem. Ermahnen, oder? Muss doch die ermahnen. Das Wort, das hier gebraucht wird, das finde ich hochinteressant, das Wort, das hier gebraucht wird, ist folgendes Wort. Das ist Parakaleo. Und das ist das gleiche Wort, wo gesagt wird, das ist die Eigenschaft vom Heiligen Geist. Das ist das, was der Heilige Geist macht. Also wir können hier übersetzen, der Barnabas hat eingeladen. Das ist natürlich nicht so prickelnd. Ein Mann ist viel prickelnder. Oder er hat den Leuten Fragen gestellt. Oder hat die Leute angefleht, geh nicht weg. Oder hat die Leute ermutigt, wo er gesehen hat, die sind in der Gefahr, hoffnungslos zu werden. Jeder ermutigt. Und dann hat er andere ermahnt, die gemeint hat, nur sie ihre Meinung gelte. Die hat er ermahnt. Scheinbar war er so einer, der konnte switchen. Der konnte gut hören und sagen, der braucht das. der braucht eine Ermutigung, der braucht einen Trost, der braucht eine Ermahnung, der muss eingeladen werden, der muss man an die Hand nehmen, damit er nicht abstürzt. Das hat der Barnabas gemacht. Enorm gut, he? Nicht nur eins. Und all das macht der Barnabas scheinbar hier. All das macht er. Und was ist das Ziel? Alles, was er macht, alles, was der Heilige Geist macht, dient dazu, dass wir in der Beziehung, in der Nachfolge von Christus bleiben. Alles. Und da kann es schon mal sein, dass wir jemandem ein ermahnendes Wort im Sinn von vielleicht fast ein bisschen Zeigefinger müssen zeigen und sagen, bist du auf einem gefährlichen Weg. Aber dahinter steckt immer die Absicht, ich will, dass die sich nicht wieder trennen. Gell? Wir brauchen oft das Wort an einer Hochzeit. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Das brauchen wir immer an einer Hochzeit. Warum brauchen wir das nicht auch für die Kirche? Und verstehen uns als Menschen, wo Gott zusammengefügt hat und was an mir liegt, soll es nicht getrennt werden. Weil, wenn es nicht mehr eine Ehe gibt, die verhauen kann, ist es die. Das, was Christus zusammenbringt, seine Kirche. Und jetzt im übergeordneten Sinn, nicht jetzt, ich meine, das ist ja nicht Mosaik, sondern das ist weltweit, aber da drin gibt es auch eine Mosaikkirche oder andere und so weiter. Könnte sein. Er hat scheinbar die Fähigkeit gehabt, Menschen zu verstehen und sie zu ermutigen. Ich bin immer in der Gefahr, wenn jemand ins Gespräch kommt und mit mir redet, dann weiss ich gerade, was sein Problem ist. Angeblich. Also ich meine es wenigstens. Will ich nicht hinhören? Will ich mir Zeit nicht nehmen? Will ich nicht Geduld haben? Will ich nicht mehr überlegen, braucht jetzt der Mensch mehr eine Ermutigung, eine Tröstung, eine Mahnung, sollte er mehr eingeladen werden, sollte er mehr an die Hand nehmen? Ich hatte kurz ein Gespräch mit jemandem und das war wirklich nicht so einfach und schmerzlich. Und dann hat dieser Person etwas gesagt und gesagt, schreib mal alles auf, was du das dir jetzt kommt. Und dann hat sie die Sache an den Boden gelegt. Das war ein Wort, das war, ich bin abgelehnt, ich werde nicht geliebt und so weiter, verschiedene Worte. Und dann habe ich gesagt, jetzt stand der Herr zu diesen Worten, die dich am meisten, die am meisten dich betreffen. Dann steht sie genau dort her, ich bin nicht geliebt und abgelehnt. Mit Tränen in den Augen, oder? Und vorher hätte ich sie aufgrund von ihrer Aussage und von ihrem, hätte ich sie am liebsten ermahnt und mal den Finger aufgehauen und sagen, jetzt lass mal zu. Aber ich habe nicht verstanden, dass ihr in eine tiefe Ablehnung ist, dass nicht geliebt sie. Musst du dir mal vorstellen, was bedeutet das? Das Leben lang gehört so von einer Mutter, eigentlich bist du überflüssig. Wir haben die eigentlich nie wollen. Es hat nicht funktioniert bei der Abtreibung. Stell dir vor, was das für eine Not ist, die da vorkommt. Und ich höre zu und denke, was ist von einem arroganten Kerl oder Frau und so weiter, die sollen mal die Schnauze halten. Versteht ihr? Was das für eine Aufgabe ist, das Parakaleo. Herrenhören? Was ist eigentlich wirklich gemeint? Und das war eine enorme Aufgabe, herzuhören beim Jüdischgläubigen, der es ernst gemeint hat. Bei dem Griechisch, bei dem Heidnischgläubigen, der halt die Prägung noch nicht hatte von dem christlichen Glauben, auch herzuhören und zu sagen, wie könnte ich dem helfen, auf den Weg zu kommen? Eine enorm grosse Herausforderung. Ich möchte zwei Sachen sagen zum Schluss. Oder so zusammenfassend, besser gesagt. Der Widerstand und das Chaos kann Gottes Gelegenheit sein, damit Neues entsteht und zum Blühen kommt. Und der andere Gedanke ist, also der Widerstand und das Chaos ist Gottes Gelegenheit, damit Neues entsteht und zum Blühen kommt. Und das Zweite, dein Erleben, ist Gottes Gelegenheit, dass die Eigenschaften vom Heiligen Geist, das Parakaleo, erfahrbar werden kann. In dir und durch dich bei anderen. Ich möchte beten. Gott, was ist das für eine Geschichte, dass du aus dem Chaos doch etwas machen kannst, wo für uns fast ein bisschen unverständlich und nicht nachvollziehbar ist. Und wenn du das so im Grossen schon kannst, wie dieser Geschichte jetzt von Jerusalem und dieser Vertreibung von diesen Menschen, die dir geglaubt haben, wie viel mehr kannst du denn du in meinem eigenen Umfeld, in meinem eigenen Leben? Und jetzt siehst du gerade, jetzt unmittelbar siehst du, wo sich Menschen, die da sind oder am Stream, so fühlen, wie wären sie vertrieben worden von dem Ort, wo sie gerne möchten sein. Und fühlen sich dort, wo sie sind, nicht daheim. Nicht örtlich, sondern mit sich. Und dann lade ich dich jetzt ein, Heiliger Geist, als Paraklet, als Ermutiger, als Tröster, als Einlader, wirklich jetzt einen guten Job zu machen, jetzt, dass sie das erleben, angenommen, geliebt sie von dir. Danke vielmals. Amen.